Herzlich willkommen zu Leben in Resonanz mit Doris Maybach und Stefan Rosenauer.
Hallo Stefan.
Hallo Doris.
Ja, und herzlich willkommen an alle, die heute wieder mit dabei sind. Wir haben halt, finde ich, ein sehr spannendes Thema. Ich finde alle unsere Themen spannend, aber heute geht es um Mentaltraining im Spitzensport. Und da kann ich fast sagen, I proudly present, ich bin ganz stolz, dich hier heute dabei zu haben, nämlich nicht nur als mein Podcast-Partner, sondern als Experte für genau diesen Bereich. Du bist ja im Institut wirklich Experte und nicht nur im Institut, sondern über die Grenzen des Instituts weit hinaus wirklich Mentalcoach für Spitzensportler. Und hast da auch schon einen riesigen Erfahrungsschatz, den du da heute mitgebracht hast, von Olympia bis sonst wohin. Und deshalb bin ich sehr froh, dich heute ein bisschen interviewen zu dürfen. Darf ich das?
Na bitte,
ja, gerne. Darfst du, magst du ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern? Dann würde mich als allererstes mal interessieren, wie du denn selber oder was deine Begeisterung für das Thema Spitzensport, was das ist, was dich daran begeistert.
Mhm. Also was mich absolut begeistert, wenn junge Leute kommen, die sagen, sie spüren was, sie haben was in sich, jetzt in sportlicher Hinsicht, und sie wollen das absolut Beste, die beste Version von sich in ihrer Sportart sein. Mhm. Und diesen Weg zu begleiten ist für mich absolut interessant, spannend. Und was jetzt Coaching anbelangt, ist es auch so, wenn man jetzt Spitzensportler mit anderen Personen vergleicht, dass die Referenzpunkte viel klarer sind.
Mhm. Ja. Was meinst du da genau?
Also damit? Referenzpunkte ist, dass ein Athletin, ein Athlet kommt und sagt, ich will hier besser werden, und dann kann man das in irgendeiner Form messen, es ist auf alle Fälle wahrnehmbar, man kann eine fantastische Feedbackschleife bauen mit einem Ziel, mit einem Zwischenziel, mit einem Prozessziel. Und Athletinnen und Athletinnen sind meistens so, dass sie, wenn sie was finden, was funktioniert, dann machen sie es, und wenn nicht, dann weg damit. Mhm. Und dieser Prozess ist klarer und schneller meistens im Spitzensport wie in anderen Lebensbereichen.
Versteht es richtig, dass dich dran speziell fasziniert, dass es so klar ist und dass es so klar messbar auch ist, auch der Fortschritt, und, der Erfolg?
Ja, dass es klar messbar ist und dass das junge Leute sind, die per se motiviert sind, die was gefunden haben, wo sie sich ausdrücken können, wo sie gut werden können, wo sie sich verbessern können, wo Begeisterung prinzipiell da ist. Und das finde ich absolut spannendes Feld.
Kennst du das auch aus deinem eigenen Leben, aus deiner eigenen Biografie?
Mhm. Ja.
Was hast du? Was ist so da? Wo sind deine Medaillen versteckt?
Ich war kein Spitzensportler, habe immer sehr gern Sport gemacht. Woher ich das kenne, ist eigentlich tatsächlich Coaching, dass ich lang gesucht habe, was ist es, wo ich mich wirklich gern verbessere, gut wäre, entfalte, und das habe ich im Coaching gefunden.
Also dein Sport ist Coaching?
Mein Sport ist Coaching.
Anderes, grundsätzlich.
Und ich glaube auch, dass jetzt unabhängig vom Sport das eine super Fähigkeit ist oder ein super Ziel für alle möglichen Leute ist, egal was sie machen, dass sie was finden, wo sie sagen, wow, hier will ich wirklich gut werden. Mhm. Und das ist eigentlich was man jedem wünschen kann, das zu finden.
Wenn unsere Zuschauerinnen, Zuschauer jetzt sagen, ja, ich bin Sportler, Sportlerin oder möchte es werden, ich bin begeistert in irgendetwas, und also Sport, aber ich höre ja, es ist ja noch einmal viel weiter auch, ich möchte auf jeden Fall Spitze werden, ne? Also vielleicht kann man es auch so sagen, ich will Spitze werden, was ist denn da zu erwarten? Hast du da so einen Fahrplan? Hast du da etwas, was immer gleich ist? Wie gehst du diese Sache an? Wenn man jetzt sagt, okay, da gibt es Potenzial, da gibt es idealerweise auch ein Talent und schon erste Erfahrungen, und ein junger Mensch kommt zu dir, wie geht das dann?
Da gibt es einen sehr klaren Fahrplan. Mhm. Das Erste ist, man lernt sich kennen. Die Frage ist, warum es geht. Und dieses Abtasten und Kennenlernen, ob die Chemie passt. Weil jemanden über einen längeren Zeitraum zu begleiten, und es ist meistens über einen längeren Zeitraum, heißt auch, dass es eine tragfähige Basis gibt, dass man sich mag, dass man sich gut versteht, dass da ein Vertrauen ist.
Ein Beziehungsaufbau. Würdest du sagen, ist das noch wichtiger als im normalen Coaching?
ja, ist wahrscheinlich überall, wahrscheinlich überall wichtig. Es ist, was im Spitzensport ist, dass man in so eine Art Extremsituation immer wieder kommt. Wenn ich, was ich das erste Mal zu einer Weltmeisterschaft fahre, dann ist das was sehr Besonderes, dass jemand anderer vielleicht in dieser Form oder in dieser Spitze nicht hat. Das ist vermutlich ein großer Unterschied. Mhm. Und dann wird eben sehr klar, geht's sehr klar drum, was will die Person, was hat die Person bisher erreicht, was sind die Themen. Und das können jetzt so Sachen sein, wie man schaut sich Ergebnislisten an. Mhm. Wenn ein junger Athlet oder eine junge Athletin sagt, du, ich habe jetzt 6 zweite Plätze bei irgendwelchen Meisterschaften, dann ist das eine wichtige Info. Weil was heißt das? Das heißt, okay, jetzt gehen wir mal schauen, gibt es da eine Blockade oder warum ist das so? Spannende Frage, warum gibt es 6 zweite und keinen ersten? Ja, weil da geht es dann in diesen mentalen Bereich hinein, in diese inneren Prozesse, die Gewinnen erlauben oder die das Beste, das man hat, zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann, wenn man möchte, abzurufen, zu erlauben. Und das ist super spannend.
Und da handelt sie euch dann weiter, je nachdem, was da rauskommt, dann beim Status quo, beim Erheben.
Genau, genau. Okay. Also es geht immer darum, dass man zum Beispiel eine Saison bespricht und dann, dass man Einzelziele wählt. Sport hat ja viele Facetten. Da könnte man jetzt zum Beispiel nehmen, jemand sagt, ich möchte, Wintersport, ich möchte besser dieses Startprozedere können. Ich möchte jedes Mal, egal was vorher passiert, 100% fokussiert am Start stehen. Und dann kann man lernen, okay, was sind die Elemente für so ein Startprozedere? Wie komme ich in so eine Art Trichter, dass mein Fokus geschärft wird, dass ich, wenn ich dort stehe und es fängt an piepsen, dass ich nichts anderes mehr in mir habe als die Aufgabe, die vor mir liegt. Schwung, 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 Schwung zum Beispiel, dass da nichts Ablenkendes mehr gibt.
Genau. Das erklärt eigentlich schon, weil das wäre meine nächste Frage gewesen, warum Coaching? Weil man könnte ja sagen, früher hat man auch keinen Coach gehabt und sind auch die Leute erster geworden. Also ein bisschen erklärt das ja schon, dass du da sagst, also man geht dann eben diesen Schritt weiter, wo man vielleicht ohne Hilfe nimmer hinkommen würde oder weil es einem auch gar nicht bewusst ist. Gibt es weitere Argumente, wo du sagen würdest, naja, das macht absolut Sinn, da eben auch Unterstützung in Form von Coaching da jetzt in Anspruch zu nehmen? Was ist da der Benefit nochmal?
Der Benefit oder was die meisten suchen, ist Folgendes, dass die in einer Sache sehr gut sind, in einer Sportart sehr gut sind. Und wenn ich wo sehr gut bin, zum Beispiel im Training, dann geht es darum, dass ich diese Qualität im Tun zur Verfügung habe, dann, wenn ich das brauche oder wenn die Person das braucht, sprich in einem Wettkampf. Und es kommen zum Beispiel oft Athletinnen oder Athleten, die sagen, ja, weißt du, im Training, da kann ich das und im Wettkampf habe ich es nicht in der gleichen Qualität.
Trainingsweltmeister.
Ja, ja, genau, ja. Trainingsweltmeister. Und das sind dann innere Prozesse, die nicht bewusst sind.
Und dann komme ich selber auch nicht hin.
Und dann komme ich selber auch nicht hin. Und da ist es sehr oft günstig und wahnsinnig hilfreich. Manches Mal eine Stunde kann extrem viel, dass dieses berühmte Licht aufgeht. Mit zum Beispiel ein Stürmer, ein Fußball, wir werden ja nachher noch mal kurz über Fußball reden, mal erzählt, es gibt was ganz Groteskes in einem wichtigen Spiel, steht er frei vor dem Tor und dann gibt es 2, 3 Gedanken, die sagen ihm, was tue ich da eigentlich? Und solange die da sind und dann, wenn er dann abzieht, ist es zu spät.
Und also die Funken dazwischen.
Die Funken dazwischen rein. Irgendwann kommt ein kleiner Zweifel rein. Und das sieht man ja, was ich bei den großen Stürmern, was ich bei Haaland oder so, der hat dieses, da kommt der Ball und er zieht ab. Genau. Und diese Dinge, die sind ihm vielleicht nicht so bewusst. Und das sind Sachen, die man hervorragend lernen kann, wo Mentaltraining einen ganz großen Platz hat, da Stabilität zum Beispiel in Standardprozesse reinzukriegen.
Was würdest du denn so sagen? Was kannst du so ein bisschen auch aus deiner Erfahrung erzählen? Was war für dich persönlich die schönste Begleitung oder das schönste Ergebnis? Ist da was, was dir spontan einfällt?
Also da gibt's gibt's viele
ich
Geschichten.
Ich kenne sie ja. Datenschutz achten natürlich
genau.
auch. Ja.
Da gibt's viele Geschichten, wenn zum Beispiel mal jemanden begleitet, eine Athletin begleitet und die macht eine Goldmedaille bei Olympischen Spielen, ist das fantastisch. Oder ich habe auch eine Athletin begleitet und es ging um Europameisterschaft und erster Durchgang, alles gut und dann kommt der zweite Durchgang und kurz vor dem zweiten Durchgang geht alles schief, die Startnummer wird geklaut, es fehlen Teile der Ausrüstung und so weiter. Also so eine, alles, was man sich nicht wünscht und was man nicht plant,
passiert.
Und ist passiert. Mhm. Und gleichzeitig kann man trainieren, was ist, wenn diese unvorhergesehenen Dinge passieren, wie komme ich trotzdem, wie kann ich das annehmen, jetzt ist es, wie es ist, einatmen, ausatmen und meinen Fokus wiederbekommen.
Mhm.
Und in diesem Fall sind wirklich drei Sachen mega schief gegangen und die Athletin hat eine Goldmedaille gemacht.
Okay, so.
Und da war ich auch physisch dabei, weil manchmal ist die Begleitung online.
Aber du begleitest dann auch in den Wettkampf.
Genau, manchmal.
Mhm. Wenn es notwendig oder gewünscht
genau.
ist. Okay, das geht ja dann auch schon über das reguläre Coaching, kann man sagen, und das Setting hinaus.
Genau.
Das heißt dann auch in die Situation hinein.
Mhm. Weil wenn man vom Wettkampf mitfährt, dann ist es auch klar, dann gibt es natürlich viel Zeit, die man miteinander verbringt.
Mhm.
Das heißt, da geht man gemeinsam essen und da plaudert man über dies und das. Es ist ja nicht immer 24/7 Coaching, auch wenn das Ziel hinten ist, eine bestmögliche Platzierung zu kriegen.
Mhm. Genau. Felix Gottwald hat einmal gesagt, die meisten Sportler, die laufen nur 10 Kilometer weiter und länger und setzen normal eine Einheit im Fitnessstudio an, bevor sie sich einmal für 10 Minuten hinsetzen und sich mit ihren inneren Prozessen beschäftigen. Mhm. Zumindest war das zu seiner damaligen Zeit, wo er aktiv war, so. Würdest du sagen, dass es da eine Entwicklung gibt? In der Akzeptanz, auch in dem Sehen, dass das notwendig ist oder noch einmal den Unterschied ausmachen kann bei Sportlern? Ist es leichter geworden auch, die Akzeptanz oder gebucht zu werden?
Ich würde sagen, es ist sportartspezifisch, ja. Dass es Sportarten gibt, wo mentale Stärke schon seit vielen Jahrzehnten, wenn man Skispringen hernimmt zum Beispiel, da gibt es eine Selbstverständlichkeit, dass dieser mentale Aspekt extrem relevant ist für das Ergebnis.
Mhm.
Und dann hat es, weiß ich, Lichtfiguren gegeben, wie den Toni Innauer, die schon vor, weiß ich, in den 80er Jahren gesagt haben, mentale Stärke ist ein Teil des Erfolgs und in diesen Sportarten gibt es mehr Selbstverständlichkeit.
Wo ist das überhaupt noch nicht angekommen? Gibt es das? Dass man sagt, das soll ich auch nicht. Okay, na gut, dann sprechen wir nicht darüber. Aber es gibt noch Luft nach oben.
Es gibt Luft nach oben. Ich habe zum Beispiel mal für eine Fußballmannschaft gearbeitet und das ist schon relativ lang her. Eine Mannschaft, die in Österreich in der Bundesliga spielt. Und damals war das interessanterweise so, anders als ich das erwartet habe, dass das fast ein kleines Tabu war, sich einzugestehen, also ich würde sagen, sich einzugestehen, ich könnte wo besser werden, aber wahrgenommen wurde es, ich habe eine Schwäche, wenn ich irgendwie mich mit meinen mentalen Prozessen beschäftige.
Genau, das meine ich, genau. Und das war früher eher so das
Image, ne? Das hat sich sicher gedreht, unter anderem auch, weil man weiß, dass diese super Vereine wie FC Barcelona und so, dass die selbstverständlich einen breiteren Betreuerstab haben, wo es da eine Selbstverständlichkeit gibt.
Mhm.
Und ich würde sagen, dort, wo so Role Models gibt für Mentalcoaching oder wo Leute darüber sprechen, dort ist leichter und in anderen Bereichen ist es immer noch geheim.
Ja, und wir haben ja immer auch ein Tabu. Bei jedem Thema gibt es ja auch ein Tabuthema. Diesmal, was würdest du sagen, was ist das Tabu im Spitzensport? Was ist das, wo man nicht so leicht drüber redet? Vielleicht sogar jetzt in einem vertraulichen Rahmen wie bei dir.
Das Tabu des Themas.
Ich würde sagen, Spitzensport, Depression und Selbstzweifel.
Okay, kannst du uns das ein bisschen genauer
erläutern? Ich glaube, dass ein großes Thema ist also Spitzensport per se bedeutet ja, ich bin sehr stark und sehr gut in einer Sache und sich dann einzugestehen, ich habe eine Depression oder eine depressive Verstimmung oder Selbstzweifel nagen an mir, obwohl ich da so gut bin. dass...
Oder vielleicht auch mal die Sinnkrise. Ne?
Oder eine Sinnkrise zu haben.
Es ist ja ein wahnsinnig anstrengendes, schwieriges, genau. verzichtsreiches Leben auch, das ja. man Spitzensportler führt. Ne? Fokus ja, aber dann bleibt ja ganz viel anderes ja. dann auf der Strecke.
Mhm. Und das ist natürlich... Wenn man ein Ziel über Jahre oder Jahrzehnte verfolgt und dann das an einem Tag alles kulminiert, bei Olympischen Spielen zum Beispiel,
ja.
Dass danach jetzt mal nichts ist oder Leere ist oder eine neue Auseinandersetzung, wie will ich weiter tun, wie motiviere ich mich für dies und für das, ist, würde ich sagen, auch eigentlich selbstverständlich und nicht verwunderlich. Und es wäre schön, man könnte... freier darüber sprechen.
Und gibt es da für dich noch, weil wenn ich da dazuhöre, dann denke ich mir, okay, das ist ja auch in gewisser Weise normal, wahrscheinlich auch akzeptiert, dass nach einem Wettkampf einmal so ein bisschen auch eine Phase kommt, wo man vielleicht jetzt einmal loslässt, wo eine bestimmte Leere kommt, das kennen wir alle nach einer großen Prüfung oder nach so Kraftaufwand, dass man mal sagt, boah, jetzt bin ich mal... Depression wäre jetzt in meinem Verständnis nur mal ein bisschen mehr.
Ja.
Dass man wirklich sagt, ich habe eine Antriebslosigkeit, ich komme nicht mehr raus, ich kann auch keine Leistung jetzt mehr. Mhm. Also so würde ich es jetzt einmal als Außenstehender da jetzt einmal sagen. Kommt es, also hast du es schon erlebt, auch wirklich Spitzensportler mit Depression, wo du dann merkst, da geht nichts mehr?
Ich muss überlegen, vielleicht im Umfeld. Also jetzt nicht persönlich, aber quasi Bekannte von Athletinnen und Athleten, die ich kenne, Geschichten, die mir erzählt wurden oder die ich miterlebt habe, durchaus.
Und was würdest du jemandem raten, der zu dir kommt oder wenn jemand kommen würde und sagt, ich habe überhaupt keinen Antrieb mehr, im Außen ist vielleicht ganz viel Erwartungsdruck, dass ich jetzt performe und so weiter und am liebsten würde ich eigentlich nur wegrennen.
Ja. Ich glaube, dass es relevant ist, zurückzufinden zu dieser ureigenen Motivation, zu dieser ureigenen Freude, weil der Grund, warum Athletinnen und Athleten diese, jene Sportart machen, warum die Skifahren, warum die Snowboarden, warum die Stabhochspringen oder sonst was, ist ja, dass es da einen Moment gegeben hat im Leben, wo es eine tiefe Entscheidung war, das will ich machen, weil das begeistert mich, das erfüllt mich. Mit dem will ich jetzt Jahre verbringen. Gehört natürlich der Lifestyle dazu, aber letztendlich ist es die Sportart
ja.
aus diesen 1000 heraus und das geht dann oft verloren. Und ich glaube, sich an das zurückzuerinnern, an diese Freude zurückzuerinnern. Und
ja, das erinnert mich an einen Podcast, den ich mal gehört habe. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Snowboarderin war oder eine Skifahrerin, die gesagt hat, sie hat natürlich aus einer inneren Freude heraus mit dem Sport begonnen und irgendwann hat sie mit Geld verdient und sie ist Profi geworden. Und dann ist es nicht mehr um die Freude gegangen, sondern ums Verdienen und um die Sponsoren, die man befriedigen muss und um die Zeitungsartikel, die am nächsten Tag dann einfach gedruckt werden. Und dann hat sie gesagt, und das war dieses Ergebnisorientierte. Dieses nicht mehr den Fokus zu haben auf dem eigentlichen Tun, auf dem Prozess und dann kommt raus, was rauskommt, mal schlechter, mal langsamer, mal schneller, dass diese Freiheit, die Flexibilität, die irgendwann so gefehlt hat und sie dann eigentlich in die Depression oder in die, sagen wir, Sinnlosigkeit geführt hat, weil das keine Freude mehr hat.
Der Andreas Linger, Doppel-Olympiasieger im Kunstbahnrodeln mit seinem Bruder, mit dem Wolfi, der hat mal gesagt, wenn sie im Training im Eiskanal sind und es funktioniert nicht, dann schalten sie die Zeitnehmung ab und dann gehen die Brüder einfach rodeln. Und das machen sie so lang, wird nicht aufs Ergebnis geschaut, nicht auf die Zeit geschaut, bis diese Freude, dieses Gefühl, Sportler reden immer von diesem spezifischen Gefühl.
Ja.
Wenn das wieder da ist, dann kann man die Zeitnehmung wieder
aktivieren.
Und ich glaube, das wäre ein schönes Bild für viele, dass man die Daten, Zahlen, Fakten irgendwann mal auch weglässt, wenn es nicht mehr funktioniert und die Freude wiederfindet.
Ist natürlich ein mutiger Schritt, nehme ich an, weil es manchmal dann wahrscheinlich nicht gleich so sein wird, dass man die Leistung bringt, wie üblicherweise oder wie erwartet oder wie es dann halt ist, wenn man pusht. Ne? Aber dann kann vielleicht kann's weitergehen.
Das ist diese Grenze, ich will unbedingt und wenn ich zu viel will, geht es nicht. Ja, aber ohne dem Wollen geht es auch nicht.
Ja.
Also es ist so ein ganz schmaler Grat, die Julia Dümmerwitz, Olympiasiegerin im Snowboarden, bei den Olympischen Spielen in Sochi hat mal gesagt, an dem Tag wollte es niemand mehr wie sie. Und das glaube ich auch, dass das relevant ist. Dass man das merkt, dass man mit Athleten, die wollen, die betreten den Raum und man merkt es. Genau.
Als Erfolgsgarant oder Geheimnis, ne?
Ja, deswegen hat man noch nicht gewonnen, ja. Aber es ist eine gute
Haltung.
Es ist eine gute Haltung.
Ist aber eine gute Voraussetzung. Es schadet auf jeden Fall nicht.
Jetzt, so. Doris, an dieser Stelle zum Thema Haltung möchte ich jetzt quasi das Frage-Antwort-Spiel umdrehen, weil wir auch eine Expertin hier haben, denn die Doris ist dreifache Mutter von drei Spitzensport-Söhnen.
Die Ja. Aber Sie fragen, warum? Wie geht es das? Das ist ein anderes Thema.
Aber das wäre gleich meine erste Frage, weil ich kenne sozusagen die Betreuerseite und du kennst die Elternseite. Und ich habe immer wieder erfahren, Spitzensport ohne Eltern ist fast nicht möglich, ohne die Unterstützung. Wie sind denn deine Jungs zum Spitzensport gekommen überhaupt?
Ja, erstens haben wir strategisch sehr gut gewohnt, um die Kinder rauszulassen und sie Sport machen zu lassen, zumindest Bewegung. Und sie haben eigentlich das schon in die Wiege gelegt bekommen, vor allem durch die Gene meines Mannes. Ich glaube, die haben sich da mehr durchgesetzt als meine. Weil ich muss sagen, ich bin nicht die Wettkämpferin und ich bin grundsätzlich überhaupt nicht. Ich würde fast sagen, ich komme von der anderen Seite. Also meine einzige Medaille, die ich jemals gewonnen habe, war ein Osterei. Beim Osterhasen-Geschicklichkeitswettbewerb beim Reiten, das ich auch gar nicht sonderlich gut konnte. Und da habe ich, weiß ich nicht, wie das passieren konnte, den zweiten Platz gemacht. Aber grundsätzlich bin ich da eher ausweichend. Also ich würde mal sagen, das war sehr viel Papa. Und ich würde da recht geben, ohne die Unterstützung von einem zumindest Elternteil ist Sport schon möglich, aber nicht in dem Bereich, wo es dann wirklich hinaufgeht, in den wirklichen Leistungsbereich. Und insofern würde ich sagen, wenn du sagst, was ist da jetzt mein Beitrag, das war sicher nicht dieses Pushy, dieses höher, schneller, weiter. Ich würde eher sagen, es war vielleicht die Hintergrundmusik, die ich dabei gespielt habe. Es ist nicht das Vordergründige, nicht das Inhaltliche, sondern mehr die emotionale und mentale Stärke im Alltag, die ich ihnen mitgeben konnte.
Wie ist denn so ein Alltag mit Spitzensportkindern?
Naja, also bis sie einmal SpitzensportlerInnen werden, ist es ja doch auch ein weiter Weg. Und ich würde sagen, in der Kindheit geht es da eher darum, dass sie mit Frustrationen umgehen lernen, dass sie weitermachen, wenn was nicht funktioniert, dass sie natürlich schon auch im Training eine gewisse Disziplin zeigen. Wir haben immer darauf geachtet, dass sie nicht einfach nur Zeit verbringen im Training, sondern das, was sie machen, und das waren zum damaligen Zeitpunkt, wo sie Kinder waren, das gilt für alle drei, waren das eigentlich unterschiedlichste Sportarten, die sie ausprobiert haben. Das war von Badminton über Tennis, über Fußball, über Balancieren. Mein Großer hat überhaupt alles gemacht, Skifahren. Also was man sich nur vorstellen kann und war da auch sehr schnell sehr gut in all diesen Dingen. Aber zunächst war es einfach nur mal in Haltung. Ja? Also wie gehe ich mit meiner Zeit um, wie gehe ich mit meiner Leistung um, wie leistungsbereit bin ich, wie ernst nehme ich das vielleicht auch, ohne vielleicht verbissen zu werden. Das war da so mein Beitrag. Und jetzt, mittlerweile ist es so, dass mein Mittlerer ja in der Bundesliga spielt und da muss ich sagen, kriegt man von dem Kind
Fußball
und da ist es so, dass sie auch wirklich viel Begleitung brauchen, obwohl man sie fast nicht sieht, weil er ist zeitlich sehr natürlich, jetzt ist er gerade in der Türkei beim Trainingslager, er ist im Nationalteam, er ist sehr viel unterwegs und auf Reisen. Es gab aber zum Beispiel eine Zeit, wo er überhaupt nirgendwo anders übernachten wollte. Und da als Mama dann da zu sein und zu sagen, du brauchst es auch nicht und ich gebe dir deine Zeit und ich gebe dir auch diese schüchterne oder vielleicht eben unreife Seite noch, die vielleicht ein bisschen länger braucht, auch damit mit einer Geduld und nicht im Sinne von du musst es lernen, sondern einfach auch mit einer Akzeptanz und dann einfach so sein lassen. Ich glaube, dass das da schon auch ganz, ganz wichtig ist, weil jetzt muss er eben die ganze Zeit in der Weltgeschichte herumfahren. Und jetzt geht es viel für mich darum, ihn zu begleiten bei den Frustrationen, weil Spitzensport, ja, wunderbar. Wir haben Erfolge. Es ist alles natürlich irrsinnig intensiv. Aber es ist einfach auch wahnsinnig frustrierend und das muss man einfach sagen. Und das erlebe ich als Hauptaufgabe, sie durch diese Höhen und Tiefen zu begleiten. Und mein Jüngster, der geht nach Salzburg, ne, in die Red Bull Akademie, auch Fußball. Und da ist es das Gleiche, weil irgendjemand hat einmal gesagt, in irgendeinem Interview, beim Spitzensport ist es so, du bist am Feld draußen und zeitgleich wärmen sich vier andere Leute für deine Position auf und warten nur, bis du dich verknöchelst. Oder halt nicht, um dir was Böses zu wünschen, aber einfach, um selber die Chance zu kriegen. Und in diesem ganz stark umkämpften Feld musst du dich jeden Tag beweisen. Und das verlangt ihnen alles ab. Das muss man so sagen.
Wie ist es dann bei den Maybachs zu Hause? Die haben die deine Söhne?
Viele Socken liegen herum, viele Schuhe, Fußballschuhe, die ganz gut riechen.
Ist das quasi eine Wettkampfatmosphäre unter den Geschwistern? Oder?
Na, mein Großer, der hat mittlerweile den Spitzensport, der war Skifahrer, an den Nagel gehängt und macht nur mehr aus Spaß seine Sachen, also Basketball jetzt und American Football hat er jetzt für sich entdeckt auf der Uni. Also der supportet die anderen irrsinnig, die anderen beiden. Und was mich schon immer wieder sehr berührt, ist, dass sie eigentlich ihre größten Fans sind. Also sie sind, da gibt es...
Sind in verschiedenen Mannschaften.
Naja, es war jetzt eine Zeit lang so, für alle Wienerinnen, die da irgendwie sich vielleicht auch im Fußball auskennen. Der eine hat bei Vienna haben es auch beide gespielt, aber der eine bei der Austria und der andere bei der Rapid. Und das ist für viele fast unvorstellbar, ideologisch und was auch immer. Und nachdem aber weder mein Ex-Mann noch ich jetzt in Wien sozialisiert sind, war das für uns kein Problem und auch für die Kinder nicht. Ja, also das war halt natürlich farblich, wenn ich jetzt dem einen sage, der Veilchen ist, ja, er soll was Grünes oder irgendwie, dann sagt er, na, das ist Mama, das Grüne kann ich nicht anziehen, den Pullover. Ja. Also so ist es dann schon, weil das geht dann nicht mehr.
Niemand sieht in der Stadt.
Na wirklich, du kannst nicht mehr, wenn du jetzt ein Violetter bist, kannst halt nicht mehr mit etwas Grünem herumrennen und umgekehrt ist genauso. Aber das ist eher liebevoll, ja, nein. Also es ist, was schon wahr ist und vielleicht hat es mit geholfen, dass sie jetzt so kompetitiv sind, ist vielleicht, dass sie drei Brüder sind und dass sie von klein auf gelernt haben. Und das habe ich mir schon oft, gesagt, was ist denn das, dass wirklich alles zum Wettkampf geworden ist, ja. Und das ist bis zum gewissen Grad natürlich auch noch heute so, aber das betrifft nicht den Sport, sondern wer kriegt das meiste Essen, die meisten Fischstäbchen und den größten Händelbügel, das ist dann eher das, wer setzt sich durch, ja.
Übrigens für die interessierten Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauer, die Doris hat genau darüber auch ein Buch geschrieben,
ja.
Wie das ist, wenn man drei Söhne hat.
Richtig. Mama mit Söhnen heißt es auch bezeichnenderweise. Und da rede ich drüber.
Mich würde aber noch interessieren, jetzt bist du ja natürlich auch Coach und hast Söhne, die vielleicht Coaching-Bedarf haben und bist Mama.
Ja.
Wie haltst du das auseinander oder wie macht man das?
Mehr oder weniger halte ich es auseinander, weil ich finde schon, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, wir nehmen uns ja immer überall auch mit und auch unsere Expertise. Und natürlich meine Art, mein Blick auf Dinge zu schauen, der ist jetzt als Mama nicht ganz diametral entgegengesetzt zu dem, was ich als Coach denke und welchen Zugang ich einfach habe. Und insofern spielt das schon hinein. Was ich aber schon versuche, nicht zu tun, ist, die Rolle des Coaches zu übernehmen, sondern ich möchte für die Kinder Mama sein. Und Mama heißt, wirklich absichtslos einfach das Backup zu sein für sie. Und dann nichts zu wollen, kein Ziel anzustreben oder Sonstiges, sondern mich eher darauf zu reduzieren, da zu sein. Was ich glaube, ist eben die achtsamste Reduktion und auch die Konzentration auf dieses Sein, dass sie das sein dürfen. Mhm. Weil da können sie einfach jetzt, unabhängig von dem, was sie sonst draußen leisten müssen, einfach entspannen und dann haben wir die ganz normalen Themen und ich achte schon eher darauf, dass wir dann auch einmal andere Themen haben und andere Erlebnisse miteinander und auch ihnen Das ist mir vielleicht auch wichtig, ihnen zu zeigen, dass nicht die ganze Welt nur Fußball ist. Und das war schon mein Bestreben von klein auf, muss ich sagen. Ja. Das, oder sagen wir Sport, weil wie, das schon sehr geprägt war.
Wie sehr ist Thema bei euch zu Hause, dass man vielleicht eine Fußballkarriere macht, davon leben kann und das aber trotzdem das Leben noch mehr zu bieten hat, dass es noch einen Beruf gibt danach?
Naja, es ist schon eine Schwierigkeit, weil zum Beispiel jetzt mein Mittlerer, der jetzt Profifußballer ist, nicht mehr in die Schule gehen kann zum Beispiel, weil das nicht geht, weil der um 8 Uhr in der Früh natürlich
Training
parat stehen muss fürs Training und jetzt in eine Privatschule geht, das heißt aber auch in einer Schule, wo er sich selber wirklich alles aneignen, also in eine Fernschule oder wie nennt man das, ich weiß es gar nicht, wo er im Fernstudium jetzt sich jedes Fach selber erarbeiten muss, weil er ja nicht einmal dort irgendwie da sein kann oder irgendwelche Präsenzzeiten zusammenbringt. Und das ist schon eine Diskussion natürlich. Ich sage immer, Fußball oder überhaupt Teamsport ist School of Life. Und das beruhigt mich auch wahnsinnig als Mama, mein Mama-Herz, weil ich sage, ja, sie lernen andere Dinge. Und sie sind zum Beispiel da jetzt, sie machen super Teambuilding-Workshops, sie müssen sich da beweisen, sie lernen aber auch Kameradschaft oder auch dieses Füreinander und Miteinander-Dasein. Sie lernen, wie man miteinander intensive Erlebnisse teilt. Das ist schon cool. Aber Schule und Ausbildung und Leben danach ist, glaube ich, schwierig für sie, weil sie so fokussiert sind.
Zum Thema fokussiert. Eine Frage an unseren Alex. Es gibt auch für diesen Podcast nämlich wieder eine Publikumsfrage, die wir noch nicht kennen.
Bitte.
Ja, es gibt wieder eine Frage und die passt auch eigentlich ganz gut jetzt gerade. Und zwar, meine Tochter will unbedingt Profi-Tennisspielerin werden, nachdem sie auf Netflix die Serie Breakpoint gesehen hat. Für mich als Mama ist sie ja die Beste in allem. Ich fürchte aber, dass das Talent für die große Karriere nicht ausreicht. Ich habe Angst, dass sie enttäuscht ist, wenn es nicht klappt und in ein Loch fällt. Soll ich es ihr verbieten oder sie unterstützen? Freue mich auf eure Gedanken dazu.
Magst du gleich?
Ja, da kann ich gleich, da platze ich gleich, wenn ich diese Frage höre. Auf alle Fälle unterstützen, aus meiner Sicht. Auf alle Fälle unterstützen. Warum? Natürlich kann sein, dass jemand in ein Loch fällt. Was passiert dann? Dann muss man lernen, wie man wieder rauskommt. Und wenn Kinder sich ausprobieren wollen und diesen eigenen Wunsch haben, ist eh ein hart genuger Weg. Das ist meine persönliche Meinung. Ich würde das unterstützen und ich würde mit meinen Sorgen mir einen Coach suchen und schauen, dass ich mit denen gut umgehen kann, dass ich das Kind zuversichtlich unterstützen kann. Tut alles?
Ja, also ich würde sagen, als Mama auch das Kind zu unterstützen dahingehend, dass es, ich mag den Gedanken von A, B und C Zielen, ich weiß nicht, ob, also ich arbeite auf jeden Fall damit, dass man sagt, es gibt so Träume und das sind so A-Ziele, die sind richtig groß und vielleicht auch nicht erreichbar, aber dass es um das auch gar nicht so in erster Linie geht, sondern dass man als Mama unterstützt oder als Papa oder als Bezugsperson einfach unterstützt, dass man Träume haben darf und dass die groß sind und dass es aber auch B- oder C-Ziele gibt. Das heißt, die so ein bisschen drunter sind dann noch bis zum ganz Konkreten und mit dem Kind auch Freude dran hat, in diese Richtung zu gehen. Also das A-Ziel wäre jetzt der große Leitstern, ja, okay, ist aber wirklich nach den Sternen greifen und das ist auf jeden Fall unterstützenswert, oder? Also träumen, wenn wir zum Träumen aufhören, dann können wir ja gleich einpacken, finde ich. Ne? Und dann zu sagen, wie könnte man es dann vielleicht ein bisschen auch runterbrechen auf das, was jetzt möglich ist, bis hin zum kleinen Schritt, was bedeutet das heute und morgen und übermorgen und sich dann als Mama eher auf das heute, morgen und übermorgen zu konzentrieren und das Kind dann eben zum Training zu fahren oder zu schauen, wer wäre da vielleicht jemand, der uns da jetzt, wo wir jetzt stehen, unterstützen kann. Und das würde ich auf jeden Fall machen. Und wie du richtig sagst, ich meine, no risk, no fun, gell?
All in.
Also, all in, auf jeden Fall, go for it.
Und somit sind wir auch am Ende dieses Podcasts angelangt. Vielen Dank für euer Zuschauen, fürs Zuhören und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
Und wenn jemand jetzt daheim sitzt und sagt, ja, ich will zum Stefan, ich möchte jetzt auch träumen und C- und B-Ziele und vielleicht A-Ziele erreichen, dann was dann eigentlich?
Einfach anrufen, E-Mail schreiben. Ja. Genauso wie wenn man das Buch von der Doris, wenn es endlich fertig ist, bekommen möchte. Was E-Mail an die Doris.
Ja, ja, genau. Also ihr wisst, wo wir zu erreichen sind. Bis zum nächsten Mal. Ciao.